Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Harte Schale, weicher Kern. Boah, ja, kann man sagen, eine etwas abgenutzte Beschreibung. Für etwas, was aber ein Phänomen ist, was, glaube ich, alle Menschen interessiert. Nämlich, wenn nach außen etwas vermittelt wird, was irgendwie in Widerspruch zu dem Innersten zu sein scheint. Und ich kann für mich auf jeden Fall sagen, Menschen, die so eine Widersprüchlichkeit leben, vielleicht auch relativ offensichtlich leben, finde ich an sich immer erstmal interessant. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich den Eindruck habe, das vermittelt so eine Idee von der echten Komplexität des Lebens. Ne, weil im Leben sind die Dinge ja sehr selten eindeutig oder einfach.
Genauso wie deine Anmoderation, nicht so eindeutig. Richtig,
sehr verschwommen.
Worüber redet die Frau? Also uns geht es heute darum, genauso ist es ja irgendwie auch mit der Depression. Also jemand, der sehr erfolgreich ist, kann trotzdem keine Freude am Leben empfinden. Jemand, der schön ist, kann das Leben trotzdem als Belastung empfinden. Und jemand, der einen Plattenvertrag hat, kann trotzdem eine Depression kriegen. Ihr merkt schon, ich rede nicht über mich, ich rede nicht über Sarah. Über wen reden wir? Damit herzlich willkommen bei Kopfsalat. Ich bin Sonja Koppitz.
Ja, und ich bin Sarah Steinert. Und in dieser Folge geht es um diese vermeintlichen Widersprüchlichkeiten mit der Krankheit oder rund um die Krankheit Depression. Und unser heutiger Gast ist ein Typ, gehört also dem starken Geschlecht an, ist als Musiker berühmt und erfolgreich und das auch noch im Genre Deutschrap, in dem Schwäche zeigen, ja, würde ich sagen, lebensgefährlich sein kann und man sich mit seiner Krassheit gerne profiliert und trotzdem oder gerade deswegen spricht er offen aus, ich habe Depressionen.
Man fühlt gar nichts mehr. Man wird ganz gleichgültig und grau.
Dieses Zitat aus Michael Endes Roman Momo wiederholt sich in Dauerschleife im Intro seines Albums Grau. Ein Album, das laut Vice Magazine wie in Musik gegossene Depression klingt. Geboren wurde unser heutiger Gast 1986 in Reutlingen als Johannes Bruns. Er ist einer der wenigen Männer in der deutschen Rap-Szene, der es wagt, sein Seelenleben freizulegen. Er spricht offen über Ängste, Drogenexzesse und seine Depression.
Hallo Tour.
Hey, was geht ab?
Schön, dass du da bist.
Schön, da zu sein.
Ich finde es ja krass, dass du da bist, also weil du nicht nur in deinen Songs offen sprichst über deine eigenen Erfahrungen mit Depressionen, sondern auch in Interviews so wirklich richtig damit rausgehst. Hast du keine Angst, dass es dir schadet?
Nö, also Angst, dass es mir schadet, habe ich nicht, aber manchmal ein schlechtes Gefühl danach. Und ich habe schon oft darüber nachgedacht, warum das so ist und ich glaube, es ist eben, dass man dann dieses stigmatische doch nicht so leicht über Bord wirft, wie man denkt. Ne? Mhm. Also nur weil man sich sagt, nee, mir ist es egal, dass Leute das vielleicht auch lächerlich finden, dass man darüber spricht oder so, ist es nicht weniger manchmal dann unangenehm, wenn man dann so sich selbst sehr schwach zeigt.
Wieso meinst du, dass manche Leute das lächerlich finden könnten?
Ja, jetzt gar nicht so von oben herab, oh, guck mal, das Opfer oder so. Also so eine Leute mag es sicher auch geben, aber die sind mir eh egal. Aber so generell finde ich fast schon so das Hausieren mit psychischen Krankheiten, ich finde es grenzwertig manchmal. Ne? Also es gibt einen Anteil, der ganz wichtig ist, in dem man darüber sprechen muss, damit Leute, die selber nicht richtig wissen, wo sie sind oder vielleicht erst am Anfang stehen oder so, jüngere Leute, dass die da irgendwie Fuß fassen können und irgendwie auf einen Weg kommen können. Aber dann gibt es natürlich auch in der Kunst so ein ganz großes Glorifizieren, ganz große Romantik an die Depression hin. Und da bin ich ja nicht zuletzt auch Teil von.
Und deswegen müssen wir darüber auch sprechen.
Absolut, aber Kunst ist natürlich auch ein Handwerk und irgendwann formt sich ein Stil. Und wenn der Stil zum Beispiel melancholisch ist, dann geht das alles in eine Richtung. Und ich glaube, das greift eigentlich auch schon voll rein, dieses Thema. Depression, wo man sagen könnte, solche Wege, die man immer und immer wieder geht, vereinfachen sich natürlich. Die tritt man aus und die werden dann leichter zu beschreiten. Mhm. Ich kann von mir sagen, ich als Künstler habe von Anfang an, von klein auf immer irgendwie dazu geneigt, melancholische Texte zu schreiben, nachdenkliche Beats zu mögen, was weiß ich, Moll-Akkorde, traurige Sachen gehört, traurige Musik von anderen Leuten gehört und so. Also ja, voll Veranlagung. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich natürlich auch, wenn ich zum Beispiel im Studio 12 Stunden an einem Song arbeite, in dem ich platt trete, wie scheiße es mir geht, dann hat es eine verstärkende Wirkung.
Mhm. Du hast mal im Interview gesagt, dass du es komischer finden würdest, nicht über deine Depression zu sprechen, als eben darüber zu sprechen. Aber irgendwann war ja wahrscheinlich trotzdem der Moment, wo du für dich entschieden hast, okay, ich mache das jetzt öffentlich. Ist ja, für manche ist es eine Art Coming Out. Weißt du noch, wann das war und warum?
Nee, bei mir gab es keinen so einen Moment. weil ich glaube, meine Musik spricht ja eh für sich. Und ich meine, ich habe seit, weiß ich nicht, seit 10 Jahren alles immer schwarz-weiß gemacht. Und das sind so viele ästhetische Entscheidungen, die auf Basis von einem Gemüt getroffen worden sind, die, ja, das halt eben in Richtung Depression geht. Und das ist eben der Punkt. Das ist ja nicht, also meinem Verständnis nach ist Depression nicht ein statischer Ort, sondern ein Spektrum. Und in besseren Momenten ist die Depression etwas, was einem, oder vielleicht nicht die Depression, sondern die Feinfühligkeit oder die diese Moodiness, die ermöglicht einem ja als Künstler oft auch schöne Dinge zu sehen, schöne Dinge zu reproduzieren, und in schlechteren Zeiten verhindert sie halt dann überhaupt, dass man noch arbeiten kann und so. Und es ist eher so, dass es über die Jahre, dass sozusagen die Ausschläge irgendwann mal stärker wurden, was auch, glaube ich, ganz typisch ist halt, wenn man älter wird und so. Und ja, und dann irgendwann gab es halt auch Momente bei mir, wo diese Moodiness, wie ich es nenne oder wie auch immer, Melancholie oder so.
Ach, Moodiness ist ein gutes Wort.
Ja, weiß ich nicht, habe ich jetzt gerade mal
ist
so.
Moderner als Melancholie.
Melancholie finde ich das schönere Wort eigentlich. Aber ja, ne, wo die so tief wurde, dass ich dann halt gemerkt habe, okay, jetzt ist es pathologisch, jetzt muss ich was machen und so. Von dem an, Moment an hätte ich jetzt auch kein Problem, oder habe ich auch kein Problem gehabt, das jemandem zu sagen.
Und wann genau war das?
Das erste Mal diagnostiziert, richtig, wurde es 2016. Das hatte auch so ganz plausible Gründe, weil mein Dad gestorben ist. Und diverse andere Sachen in meinem Leben großen Druck auf mich ausgeübt haben, ne, private Sachen. Genau, und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, ich kann so nicht mehr arbeiten. Das war eigentlich so der hauptausschlaggebende Grund, dass ich gesagt habe, hey, bei einem Zähne zusammenbeißen, ich gehe ins Studio und ich kriege einfach nur Migräne und Kopfschmerzen. Nach 10 Minuten bin ich am Sack, ich kann nicht mehr arbeiten. So, ich muss jetzt was machen, und das habe ich dann auch. Aber wenn ich zurückblicke, dann war das schon mein Leben lang immer so, dass und das habe ich auch erlesen, ist auch ganz typisch, dass man das eigentlich viel früher schon merkt. Und das war bei mir definitiv auch so, wo ich Momente hatte, wo ich denke, ach krass, da war das ja schon so. Na, aber dann eher mal so 2-3 Tage, wo man so gar nicht mehr wusste, was mit einem los ist. Ja, so.
Ich finde es ja interessant, weil 2009 hast du ja dieses Album Grau gemacht, aus dem wir auch Es regnet mit dem Momo-Zitat gehört haben. Und da wurde ja danach ganz viel geschrieben, oh, in Musik gegossene Depression. Und da, also da wurde, glaube ich, zumindest so in den Medien dieses Label dir das erste Mal so zugeordnet, okay, ne, der auch Depressionen hat und so. Und wenn du aber sagst, dass es 2016 diagnostiziert wurde, also ich glaube, so eine Diagnose macht ja schon auch nochmal was mit einem. So, okay, ich weiß, ich bin ein melancholischer Typ, aber dann sagt mir jemand, okay, du hast diese Krankheit. Das war ja dann schon 7 Jahre nach diesem Album. Also ja, wie hast du darauf zurückgeguckt?
Ich dachte damals schon, ich habe das. Aber es war halt eben nie so unerträglich, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich in eine Klinik gehen und jetzt muss ich irgendwie Medikamente nehmen und jetzt kann ich einfach nicht mehr. Sondern es war dann so, hey, ich habe 2 Tage lang halt durchgekokst und vielleicht auch nicht komisch, dass ich mich 2 Tage lang so fühle, dass ich nicht aus dem Bett kommen will oder sowas. Ne? Ich hatte damals halt super unstetes Leben mit extrem hohen Hochs. Also, und das war, glaube ich, auch was konterkariert hat halt so, weil mein Leben war so bewegt, dass ich, ob ich wollte oder nicht, gar nicht dazu kommen konnte, in diese horizontale Position zu gehen, die man als depressiver Erwachsener dann irgendwie sucht, wenn so alles nach unten strebt. Ich weiß, ihr kennt das vielleicht so, wenn man so alles im Leben will, so sich hinlegen und genau, und das war damals halt gar nicht möglich und ne, und deswegen war das so sprunghafter, und ich glaube, deswegen war das auch nicht so prekär dann in dem Moment, sondern das war dann auch romantischer irgendwie, weißt du? Jetzt habe ich wieder so einen Tag, wo es mir super scheiße geht, und dann schreibe ich einen Song und dann saufe ich und dann ergehe ich mich und so. Das war, ja, das war sehr romantisch noch, ne? Und genau, im Nachhinein würde ich sagen, das war vielleicht noch mehr gespielt.
Aber interessant, dass du das sagst mit diesem nach unten sinken. Zu mir hat mal ein Therapeut gesagt, ja, dann lass dich doch einfach mal ganz nach unten sinken, kämpf doch nicht dagegen an, lass dich doch mal bis zum Grund sinken und dann kannst du dich ja wieder hochstoßen.
Nee, das soll er mal selbst machen, oder?
Nee, das klingt erstmal komisch, aber das hat mich total erleichtert in dem Moment.
Ja, ich glaube, also das ist ja was Meditationspraxis auch oft predigt, dass die sagen, hey, hör auf, gegen die Situation, in der du gerade bist, anzukämpfen, weil da entsteht am meisten so, da geht am meisten Energie flöten. So. Ich glaube, das ist vielleicht das, was er gemeint haben könnte, schätze ich mal.
Dieses dagegen ankämpfen und du ja dann wahrscheinlich auch noch irgendwie funktionieren müssen, privat, beruflich.
Safe.
Ich will nochmal auf das Berufliche, und du musst uns mal so ein bisschen abholen, wie das ist als Künstler. Man hat so ein Management, man hat Leute, so eine Entourage, die mitkommt. Lille zum Beispiel, deine Kollegin ist heute hier, sitzt auch, da hört sich so ein Interview an. Also du hast Leute dabei, du musst irgendwie auch performen und funktionieren. Hat denn so zum Beispiel dein Management reagiert, als du gesagt hast, du hast eine Depression? Weil ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist Schauspielerin, die möchte aber nicht öffentlich in Interviews darüber reden. Die wird sogar vom Management darum gebeten, nicht darüber zu reden.
Haben wir auch viele Leute, die nicht in den Podcast kommen, genau, weil das Management sagt,
wie war das bei dir?
Nö, die sind cool, Gott sei Dank, und sehr feinfühlige Menschen und auch eben Freunde von mir. Und das war gar nicht so. Aber wie gesagt, auch da war das jetzt nicht was, wo man so gedacht hätte, oh mein Gott, das hätte jetzt keiner erwartet. Der sonnenscheinige Typ, Alter, der nie schlechte Laune hatte und nie Probleme in seinem Leben. Was?
Er hat einen Song, der hat Probleme, aber gut. Genau, aber das meint er nicht so.
Nicht sein Ernst. Also es gab auch da nicht so ein Coming-out-Moment, so hey Leute, ich muss euch jetzt was sagen, so, sondern hey, also ich meine, man hat mir das oft angesehen und so, und wer mit mir arbeitet, kennt es auch. Das Ding ist, ich glaube, ich bin trotzdem im Arbeitsumfeld relativ stetig, und wenn es zu großem Stress kommt, dann nerv ich mein Management krass, weil ich dann so wackelig werde, wenn ich so, weiß ich jetzt nicht mehr und so. Und manchmal in schlechteren Zeiten Probleme, auf E-Mails zu antworten und also diese übliche. Aber
also
vielmehr,
ziehst du dich dann auch so total in dich zurück?
Und nee, gar nicht, sondern versuche sehr nach vorne zu gehen und stetig zu bleiben so. Und bisher hat es auch immer ganz gut funktioniert. Also vielleicht auch Glück, weil die Phasen, in denen es wirklich mal nicht gut war, waren auch keine so Abgabephasen oder so.
Okay, weil du gerade das mit den E-Mails erwähnt hast, ist zum Beispiel bei mir, bin ich gerade wieder in so einer Rückzugsphase. Oh Gott, E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, Anrufe, alles überfordert mich. Kennst du das aber auch?
Ja, voll. Also ich bin generell super schlecht darin. Und früher dachte ich halt, so bin ich. Und ich glaube, man muss auch nicht alles immer abwälzen auf, oh, ich bin krank oder so, oder ich habe es ganz schwer, sondern da kann man vielleicht auch einfach sagen, da müsste ich ein bisschen disziplinierter sein. Aber Fakt ist, da bin ich nicht besonders gut drin.
Wir alle kennen es ja dann eben auch, dass wirklich in der Depression, es geht dann einfach nicht, und es löst so einen, wirklich eine E-Mail kann eine existenzielle Bedrohung sein. So, oh Gott, und noch jemand will was, und dann gehen diese komischen Gedankenspiralen los, wenn ich das jetzt nicht beantworte, und was denken die sowieso, und ich bin so ein Loser oder was auch immer.
Ja, die Opfergeschichte, die man sich erzählt, ne? Das ist ja so ein großer Teil, dass man halt, dass man in diesen Selbstmitleid verfällt oder in diese Geschichte, oder das ist jetzt vielleicht auch schon sehr persönlich, das mag euch anders gehen, aber bei mir ist es eben so ein Ding, wo ich dann immer merke, ah, okay, jetzt fange ich wieder an, mir diese Geschichte zu erzählen, so, ne? Aufstehen und schon so, was für ein, und das Wetter und
die Sonne scheint, fuck you all.
Ja, genau. Mhm. Exakt so. Mhm. Ne? Und genau, und das ist halt das, was auch dann manchmal beim 12 Stunden lang den depressiven Track produzieren, so, ne, sich quasi addiert obendrauf.
Mhm. Für mich war das eine der schwierigsten Sachen, mir einzugestehen, dass ich mich als das Opfer die ganze Zeit sehe und irgendwie warte, dass die Welt mich kompensiert irgendwie für das, was sie mir angetan hat. Und erst als ich begriffen habe, Sarah, so kommst du da nie raus aus der Scheiße, weil das passiert einfach nicht. Mhm. Und das so für mich versucht habe, umzuswitchen, erstmal auch mit ganz viel Selbstfürsorge und eben dieses, ich muss mir nicht leid tun. So, es gibt Leuten, denen passieren genauso bescheuerte, schlimme Sachen und so, und ich kann mir mein Leben lang erzählen, ich arme, oder ich kann mein Leben in die Hand nehmen.
Es ist ja so, dass oft so andere persönliche Verdichtungen Teil des Ganzen sind. Zum Beispiel, jemand, der sehr perfektionistisch ist, bringt ja oft viel Leistung ein oder hat zumindest das Gefühl, sehr viel Leistung einzubringen und möchte auch dafür entlohnt werden. Mhm. Gewertschätzt werden von der ganzen Welt, am besten so überdimensional wie seine eigenen Anstrengungen sich für ihn anfühlen, und das wird halt nicht passieren, so, ne? Also ich weiß nicht, ob das bei dir der Punkt ist, so, aber das auch, ist zum Beispiel so.
Sarah, du bist super.
Frag mich was.
Ja, also ich meine, oft ist es ja so wie so zwei Seiten einer Medaille, ne? Dass man sagt, diese Depression, dieses negative Gefühl ist oft die Auswirkung von einem Mangel an irgendeiner anderen Seite, der genauso Teil der Krankheit ist, ne? Narzissmus oder Perfektionismus oder solche Dinge, ne? Wo du sagst, hey, warum bist du jetzt? Ah, weil du bestimmte übermäßige Erwartungen zum Beispiel entwickelt hast, die unerfüllbar sind für dich, für deine Welt und so weiter, und die ganze Zeit diesen Ist-Zustand und den Soll-Zustand in so eine Diskrepanz bringen, dass du ständig im Minus bist.
Wie ist denn das bei dir? Bist du ein Perfektionist oder hast du irgendwie eine Idee, wo es bei dir herkommt oder was die Depression bei dir begünstigt?
Also ich habe super viel darüber nachgelesen und ich meine, ein großer Teil sind ja einfach Gene. Es, auf jeden Fall macht es einen großen Anteil aus. So. Und das kommt bei mir nicht von ungefähr. So. Mhm. Ja, und dann glaube ich, dass vielleicht von dort ausgehend, von so genetischen Voraussetzungen, ich bestimmte Wege eingeschlagen habe, die das eher begünstigen oder die mit denen, na, dieses Künstlerding. Ich arbeite damit mit meiner Persönlichkeit und ich multipliziere auch ihre guten und schlechten Seiten. So, ne? Und wenn ich nicht jemand wäre, der sehr viele Gefühle hat, der sehr viel, genau fühlt, dann könnte ich auch nicht so Songs schreiben. Also jedenfalls nicht die, die ich jetzt schreibe, ohne damit sagen zu wollen, wow, meine Songs sind so geil, sondern einfach nur faktisch festgestellt, aha, das eine und das andere hängt zusammen und so bestreite ich meinen Lebensunterhalt. Ne? Also irgendwie so richtig so ganz löschen will man es ja auch nicht. Ne? Mhm. Und ich finde, das ist auch so eine Gefahr, dass man die Depression oft mit der eigenen Persönlichkeit zu sehr vermengt und dann sich so eine Geschichte über die eigene depressive Persönlichkeit erzählt und die so verkörpert, dass man auch da wieder halt nie von dem Gleis wegkommt, von dieser Opferrolle so.
Aber das ist spannend, weil du das so trennst und auch dann sagst, das sind halt auch die Gene und man hat da so, weil es ist meine Sicht der Dinge ja auch so ein bisschen,
ich weiß, Sarah
diskutiert dann immer mit drüber, nein, das ist doch dein Lebenswandel, du machst einfach viel zu viel. Aber ich erkläre es mir nämlich auch so, das ist irgendwie so in mir drin, aber es bin nicht ich. Ich weiß, dass es ganz viele gibt, die es auch anders sehen.
Ist aber auch der Widerstand noch, ich sag's nicht.
Da fehlt vielleicht noch die Akzeptanz, ich weiß es nicht. Wie siehst du das? Akzeptierst du deine Depression?
Ja, voll. Tour. Ich akzeptiere meine Depression.
Dann umarm sie doch jetzt mal.
Ich umarm sie seit vielen Jahren. Ich habe viele Alben darüber gemacht, wie ich sie umarmt habe. Ich umarm sie, aber was ich auf gar keinen Fall bin, ist in ihr zu verharren. Das mache ich nicht mehr. Ich gehe nicht mehr in die Kirche meiner Depression. Ich mache das nicht mehr. Ich hatte letztes oder vorletztes Jahr hatte ich so einen Moment, wo ich gesagt habe, fick dich, Alter. Mhm. Ich mache das nicht mehr. Ich sitze nicht mehr im Sommer im Park und bin traurig. Mhm. Ich muss wirklich jetzt gucken, wo das herkommt. Und wenn der Grund das ist, dass ich im Studio bin und immer wieder meine Gefühle wälze und sowas, dann höre ich einfach auf damit. Ja. So, das ist, ich mache das nicht mehr. Und und das ist eben so ein Punkt. Ne? Ich meine, es gibt eben Dinge, die man machen kann, die zertifiziert wirken, ne, also von Sport über Therapie, über Medikamente und sowas. Und da bin ich auf jeden Fall ein Go-Getter, so. Und das mag manchen Leuten vielleicht schwerer fallen, weil sie Pech haben, vielleicht nicht so energetisch ausgestattet sind oder so. Aber ich habe oft Leute getroffen, die gesagt haben, nee, also Medikamente, das kann ich mir nicht vorstellen. Fair enough, verstehe ich. Ich habe es ausprobiert und ich bin der größte Fan. Ich bin super dankbar dafür, dass es das gibt. Das hat mir so oft, also schon mehrmals den Arsch gerettet. So. Deswegen, also da bin ich sehr pragmatisch veranlagt und denke, nee, ich verharre nicht mehr da drin.
Da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal zu, was dir so hilft und was du machst. Aber vielleicht nochmal vorher, weil so eine Depression bei jedem anders ist. Und bei mir kenne ich es auch, dass jede Episode anders sich anfühlt. Wie ist denn das bei dir? Also wie beschreibst du Leuten, die keine Ahnung haben von einer Depression, wie sich das bei dir anfühlt?
Körperlich. Einfach erstmal. Also, wie gesagt, moody bin ich immer so ein bisschen. Aber auch nicht nur. Also ich renne schon auch rum und rede scheiße und bin lustig und so. Aber insgesamt so in mir, wenn man so mit mir redet, dann kommt man sehr schnell auf einen Deep Talk. So, weißt du? Und deswegen äußert sich das eher körperlich, als dass ich jetzt plötzlich noch mehr 7 Tage Regenwettergesicht mache. Das ist dann halt super müde und irgendwie dann kein Bock mehr, plötzlich nicht mehr so richtig Appetit, nicht mehr so richtig. So, alles, Energie und so und Kopfweh super viel und sowas. Also eher so ein Gefühl wie krank sein. Ne? Ich finde nämlich diese Krankheitsallegorie sehr gut, weil es ist wirklich für mich genau dasselbe Gefühl, wie wenn man Grippe hat oder so. Die Gedanken, die an was Schönes in der Vergangenheit gehen zum Beispiel, die fühlen sich nicht mehr
funktioniert
gut
gar
an.
Nicht.
Ne? Ja, funktioniert, es fühlt sich eher an wie ein Angriff, weil man denkt, scheiße, wieso funktioniert jetzt dieses positive Gefühl nicht mehr an dieses und dieses nicht? Also alles ist so, alles hat so ein Out-of-Order-Schild vor sich so, ne? Und es ist dann, ja, es, also jetzt in meinem Leben speziell ist es dann ein bisschen so wie so ein, keine Ahnung, Diabetiker im Süßigkeitenladen oder sowas, ne? Weil ich habe super viele positive Sachen in meinem Leben, Sachen, die ich liebe, ne? Ich habe eine Familie, 3 Kinder, ich habe einen Beruf, den ich toll finde, ich arbeite mit tollen Leuten zusammen. Also ich habe super viele Gründe, glücklich zu sein. Und ich bin dankbar dafür und es funktioniert dann einfach nicht mehr.
Du fühlst es dann in dem
Moment nicht. Genau. Es fühlt sich einfach nicht so an, wie es, wie man rational sich sagt, hey, so müsste es sich anfühlen. Man kann noch nicht mal mehr die, ich kann noch nicht mal mehr die, ich kann auch nicht mehr das gute Gefühl denken. Mhm. Wisst ihr, was ich meine?
Total, ja.
Ich kenne das so, wenn man so alte Urlaubsfotos anguckt und man weiß, oh, das war Kalifornien, das war so schön. Mhm. Aber du guckst dir an und denkst so, war ich das? Mhm. Ne, man ist so abgekapselt dann
absolut
von diesen Gefühlen.
Mhm. Und das ist das, was ich meinte vorhin mit diesem Spektrum. Ne? Also es gibt ja super viel Forschung oder auch Gespräch über so positives Denken. Ne? Und das, ich bin zum Beispiel auch so, dass ich sage, hey, ich gehe nicht mehr in die Kirche des Ganzen. Ich möchte schon versuchen, viele Dinge in meinem Leben auch positiv wertzuschätzen, auch wirklich aktiv so zu denken. Ne? Mhm. Aber es gibt halt schon diesen, auf der 5 vielleicht, zwischen 0 und 10, auf der 5 gibt es diesen Threshold, diesen Punkt, wo es überschlägt. Und ab da ist dieses ganze positive Denken meiner Erfahrung nach komplett das Falsche.
Weg.
Ja. Niemand, der wirklich eine Depression hat, braucht in dem Moment, dass du sagst, hey, jetzt siehst doch mal positiv. Ja. Oder erinnere dich doch mal an die schönen Seiten, das kannst du gar nicht. Und dann ist das, dann kriegst du Stacheln und ist nur noch Stress, so, weißt du? Ja. Oder ich, es ist wunderschön und es hilft mir total, wenn meine Kinder auf mir rumhüpfen. Mhm. Es ist wunderschön, die rennen abends auf mich zu, ich komme nach Hause, es ist ein wahr gewordener Traum, es sei denn, ich bin krank und dann ist es eine völlige Überforderung und so, ne? Und das ist dieser eine Punkt, wo es so pathologisch wird, und da helfen echt, finde ich, Medikamente halt hauptsächlich.
Und leider. Ich glaube, das ist genau dieser Punkt, wo man nicht mehr schwingungsfähig ist. Das ist, glaube ich, dieser Bruch, wenn man noch so schöne Momente noch so ein bisschen mitleben kann, wenn sich andere freuen und du denkst so, ja, stimmt, haha, das ist ja toll. Aber dann gibt's diesen einen Punkt, wo das eben nicht mehr geht, ne? Ja. Wo man nicht mehr mitschwingt. Dann deine Kinder rennen auf dich zu und du denkst so, ja, und jetzt?
Also ich glaube, wenn wir es bis zur 5 aufteilen, dann ist es ja auch das, worüber wir mal in der Yoga-Folge, wir haben auch schon mal eine Folge gemacht zu Yoga und Depression.
Okay.
Und da haben wir auch gesagt, also Sonja und ich machen beide sehr viel Yoga, beziehungsweise sind oder werden auch Yoga-Lehrerinnen.
Cool.
Und
ja,
ein bisschen schon. Rate, wer es schon ist. Oh Gott. Jetzt bin ich rot.
Das schneide ich nicht raus.
Ich weiß. You like to torture me. Nein, auf jeden Fall hat sie da auch gesagt, die Anna Tröke ist so die Grande Dame des Yoga, die macht seit den 70er Jahren nur Yoga, und die hat gesagt, das Wichtige ist, in den guten Zeiten dir quasi diese Selbstfürsorge, positives Denken, dich bewegen und so weiter, das da wirklich so richtig konsequent zu praktizieren, weil nur das hilft dir, wenn du über die 5 kommst. Gibt es da so ein paar Sachen, die du wirklich ganz konsequent praktizierst, weil du weißt, das brauche ich, das trägt mich und das ist auch Prävention?
Ja, also Sport finde ich super wichtig, ein Fitnessstudio und Joggen. Mhm. Dabei darf ich zum Beispiel oft nicht vergessen, wie sehr ritualisch das alles funktioniert. Ne? Also ich bleib dann halt dabei, in Sport zu gehen, wenn ich das über 2 Monate mal wieder richtig durchgezogen habe. Dann bin ich nicht beim ersten schlecht gelaunten Tag oder auch nicht nach einer Woche wieder draußen, sondern dann ist das etwas, was halt wirklich ein stabiler Begleiter durch so ein Tal ist, das ja eben halt erwiesenermaßen ein Leben lang immer wieder kommen wird. So. Ich lese super gerne, also ich versuche Dinge zu machen, die mir über die Musik hinaus Spaß machen, was gar nicht so sehr um die Musik geht, sondern mehr darum, dass es sich wieder um mich dreht, dass es wieder um mich kreist. Mhm. Ah, die Musik ist wieder die Beschäftigung mit meiner Person und mit meinem kleinen... Mhm. So. Also alles, was mich transzendiert in irgendeiner Form, das hilft mir. So.
Mir hat mal jemand gesagt, du musst was finden, was größer ist als du.
Familie ist natürlich immer größer als man selbst, und man lernt, die eigenen Probleme sehr weit hinten anzustellen. Also so, ich kann manchmal nicht mal pinkeln morgens, bevor nicht der Kleine einen Brei gegessen hat und so. Also,
Das erdet einen
sehr. Dabei ist gar nicht so wichtig, dass man das macht, sondern dabei ist wichtig, dass man dabei der Sache ist. Ich habe beobachtet, dass ich das auch abhandeln kann, wie auf Autopilot, und dann tut's auch nichts. Also dann bringt es mir nichts Positives, sondern ich muss dabei sein. Ich darf nicht dabei auf dem Handy abhängen.
Also
und
Achtsamkeit.
Eigentlich im Kopf. Super krass. Achtsamkeit ist genau der Punkt. So, das hilft mir. Es hilft mir morgens zu meditieren. Jetzt zum Beispiel aktuell penne ich im gleichen Zimmer wie mein Kleiner, und ich merke dann, jetzt ist kurz vor Aufstehzeit für meine Große und so, und Schule fängt bald an. Ich bin der Erste, der morgens aufwacht. Dann schaue ich, dass ich halt noch 10 Minuten kriege, in denen ich so wirklich bei mir bin. Kurz mal check, wie fühle ich mich denn? Wie war mein Schlaf und so? Und dann das alles einordnen. Also oft schreibe ich es auch auf. Ist mir tatsächlich lieber, als alles an meine Frau ranzuquatschen oder an irgendjemanden. So, das kann ich schon mit mir allein ausmachen.
Aber apropos Frau und eben auch Kinder, wie gehen die denn alle damit um? Also deine Familie, deine Freunde, Angehörige, weil wir wissen ja alle, wie scheiße das ist, wenn man depressiv zu Hause rumliegt und eben nicht achtsam sein kann mehr und die schönen Dinge nicht sieht in dem Moment. Wie gehen die damit um?
Ja, meine Frau ist super cool, die kann damit ganz gut umgehen, und die kennt mich jetzt schon so viele Jahre, 20 oder so, dass sie...
So alt bist du doch noch gar nicht.
Ja, doch, doch. dass sie halt so Wege findet, damit umzugehen, so, ne? Also irgendwie so in der Mitte zwischen mir so ein bisschen den Rücken frei halten, aber auch nicht so, die ist jetzt auch nicht so, hey, leg dich hin und Ding, so. Ich glaube, so ist sie einfach als Charakter nicht. Und das
würde
ist aber
dir vielleicht
gut.
auch gar nicht gut tun.
Genau, am Anfang habe ich das gehasst und war so, wenn es mir schlecht geht, dann will ich mal und so. Aber ich, ehrlich gesagt, habe ich eine große Wertschätzung dafür, für so Leute, die einfach so Schiffe sind, die da durchfahren. Mhm. Und sie ist so eins und dafür bin ich sehr dankbar. So, genau, und so viel weiter als das hinaus dringt es oft gar nicht, so weißt du. Also ich arbeite viel alleine im Studio. Und das ist manchmal Fluch und Segen, ne? Also ich kann mich auch einfach mal auf die Couch klatschen und 2 Stunden pennen, was mir oft hilft. Aber manchmal fehlt auch dann der Widerspruch gegen die Laune und so, ne? Also ich meine nur, es kommt nicht so sehr nach draußen, als dass da jetzt jeder damit Umgang finden muss. Und ich bin aber einfach nur, glaube ich, relativ schnell dabei gewesen, so boxermäßig, so okay, alles klar, ja. Ich merke schon, hier geht's nicht mehr weiter, jetzt egal, weißt du so. Also ich hatte eine Phase, da bin ich dann irgendwie 20 Kilometer morgens gerannt, nur um irgendwie, weißt du, und als das dann nicht mehr funktioniert hat, war ich so, okay, Bro, jetzt irgendwie so, jetzt gehst du mal in die U-Bahn, Dingsbums, Freitagabend und sagst hi. Und das war echt krass.
Du meinst
so.
Jetzt gerade in die Notaufnahme dann, oder?
Ja, echt ja, ja, so, genau, weil ich gedacht habe, hey, ich halte es einfach nicht mehr aus. Ich habe gar keinen Bock. Also so, und irgendwie ist es ja oft so erstaunlich, dass psychische Energien, Reserven wach werden an Stellen, an denen man sie nicht mehr erwartet hat, auch wenn man da drin steckt. Ne? Also man gibt sich einen Ruck. Ich weiß, das darf man nicht sagen in so einem Moment. Man darf nicht zu einem Depressiven sagen, gib den Ruck. Und trotzdem ist es so. Und trotzdem
aber
ist
man
es
kann
es so.
Sich wahrscheinlich nur selbst sagen, ne?
Vielleicht oder? Kann man sich nur selber sagen, vielleicht muss man es einfach machen. Ich weiß nicht, vielleicht würde es sogar helfen, wenn man gezwungen würde in mancherlei Hinsicht. So, weißt du, dann gehst du irgendwo hin und sagst, okay, hey Leute, ich habe wirklich ich kann nicht mehr so, könnt ihr mir helfen so? Und ja, dann kriegt man ein Medikament und noch bevor man das Medikament bekommen hat, fühlt man sich schon besser.
Ja, weil man sich einfach mal kurz fallen lassen kann und sagen kann, ich bin krank. So, und das ist jetzt okay, das ist jetzt so. Ne?
Ja, voll.
Und man kann sich da so reingeben und da sind Leute, die einem helfen können.
Ja, das fand ich zum Beispiel ein ganz wichtiges, dass ich super lang auch als Kind mit so meinen Launen rumgerannt bin und gedacht habe, hey, das ist so das Schicksal und man fühlt sich ja super allein. Vor allem finde ich als jüngerer Mensch, wenn man, vielleicht ist es heute anders, aber damals war das gar kein Thema. Obwohl es bei mir in der Familie total
sich
präsent war.
Sich Hilfe zu suchen, meinst du?
Ja, oder überhaupt denkbar so. Ich dachte einfach, hey, ich bin halt so und es hat nie, oder ich habe nie hinterfragt, warum all meine ästhetischen Entscheidungen, Musikgeschmack, Klamottengeschmack, was weiß ich, immer in so eine Richtung gehen, die so, ne?
Grau.
Ja, genau.
Also so bei der Depression guckt man immer so auf die Defizite und was geht nicht, was kann man nicht. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, auf die Stärken zu gucken.
Ja.
Was bei dir ja immer schon angeklungen ist, dass es halt, ne, das ist so in dir drin, du machst was draus, du machst Musik daraus, du probierst das Beste irgendwie daraus zu ziehen. Was gibt denn dir Kraft?
Kraft gibt mir Stetigkeit, also positive Rituale, Sachen, die festgesetzt sind, die bei denen ich bleibe. Ja, dazu gehört natürlich die Familie und der stetige Umgang mit meiner Familie und mit meinen Nächsten, indem ich mir nicht rausnehme, mich zu schnell fallen zu lassen. So, ne? Das gibt mir super viel. Es gibt mir Kraft, mich selbst zu transzendieren, Dinge zu machen, die über meinen eigenen Scheiß hinausgehen. Da gehört natürlich auch die Musik dazu, insofern sie vielleicht auch im Dienst von irgendwas anderem ist. Das hilft mir. Es hilft mir Sport. Es helfen Medikamente, also Sachen. Und es, ich finde diesen den Anklang, den ihr jetzt findet, sehr schön, weil ich habe mir wirklich viel Gedanken darüber gemacht, natürlich, so weil Künstler und so. Und ich habe das eingangs gesagt, ich will gar nicht jemand anderes sein. Ich will das nicht sein. Natürlich ist das eine Seite an mir, die mir nicht gefällt und gegen die ich angehen muss und will und gegen die ich angehe. Aber super viele Dinge, die mich ausmachen und die mir das möglich machen, ganz viel aus dem Leben zu ziehen, die kommen ja auch von der gleichen Münze sozusagen. Ne? Vielleicht von der anderen Seite, aber sie sind auch da. Ich habe unfassbar schöne Erinnerungen zum Beispiel. Richtig, richtig starke, schöne Erinnerungen an ganz unterschiedliche Lebenssituationen, die 20, 25 Jahre her sind und die ich jederzeit wachrufen kann und die mir so viel geben, zum Beispiel beim Musik machen. Die mir auch so viel assoziatives Denken ermöglichen, wenn ich Kunst betrachte. Weil einfach wahnsinnig viele Tabs aufgehen. Ganz, ganz viele Sachen gehen auf und ich mache Querverbindungen zwischen, also da sind ganz viele Sachen verlinkt und so. Das ist alles das gleiche Gehirn, das halt auch bei Stress vielleicht eine niedrige Resilienz erzeugt, weil die falschen Drähte sich schnell verdrahten. Das gleiche Gehirn kann sehr schöne Dinge sehen und reproduzieren vielleicht so.
Dass sich im Gehirn doch nochmal ganz andere Sphären auftun, dass man dann, also ich habe das Gefühl, ich habe dann andere Räume in mir danach.
Ich kenne dieses Gefühl, dass es danach eine ungeheure Erleichterung ist. Mhm. Das kenne ich und das finde ich aber Teil, also ich habe das Gefühl, das ist eher Teil der Pathologie des Ganzen. Auch wenn es sich richtig geil anfühlt, weil man denkt, oh geil, ich bin aus diesem Tal raus. Genau, es ist wie ein LSD-Flash. So ist es bei mir. Ich habe auch schon Lieder darüber geschrieben. Mhm. Oder ich bin gerade dabei, ganz viel in diese Richtung, auch die sich über diese, die über diese Erleichterung gehen, weil ich das so ein interessantes Phänomen finde. Mhm. Und ich komme immer wieder an den Punkt, aber ich vertraue dem nicht so ganz. Mhm. Ich glaube, das ist Teil des Ganzen. Ja. So.
Also mein subjektiver, auch nicht wissenschaftlicher Eindruck ist, dass das sehr gesund ist. Und das ist eigentlich, finde ich, auch wirklich ein schöner Schluss zum, oder beziehungsweise eine Rückführung an unseren Anfang, an diese Widersprüche. Weil nicht in den Extremen zu denken, ich bin das, das liebe ich an mir, da ist irgendwie da bin ich voll emotional, ist alles super schön und das andere, das gehört eigentlich nicht zu mir, sondern zu sagen, das hast du ja gesagt, das ist beides da und dann sich nicht davon trügen zu lassen, wenn sich's gut anfühlt, das Schlechte zu vergessen und zu hoffen, dass es nicht wiederkommt, sondern diesen Widerspruch aufzulösen und zu sagen, nein, das ist beides in mir. Also so wie eine Münze zwei Seiten hat, so gehört, das gehören die Berge zu den Tälern und das ist nicht aufzulösen und das zu integrieren in sich und damit so seinen Frieden zu machen.
Voll.
Tour, jetzt zum Schluss, das Wort gehört dir. Wir haben dich nicht ohne Grund eingeladen. Wir wollten einen Promi, wir wollten einen Mann mit Depression, der darüber redet. Was möchtest du den Leuten mitgeben?
Passt auf euch auf, seid gut zu euch selbst, definiert euch nicht über die Leistung, sondern definiert euch lieber darüber, was ihr liebt, wie ihr gut wirken könnt, aber auch da macht euch locker, habt euch lieb.
Ja, damit peace out.
Danke für deine Struktur, alles Gute.
Sehr gerne, dankeschön.
Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Dieser Podcast wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die Techniker Krankenkasse gefördert. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.